Okay, dann herzlich willkommen. Eigentlich ist ja alles anders und Sie sehen zwei Dinge anders als sonst. Einerseits sitze ich hier in unserem Reisemobil und andererseits in Freizeitkleidung. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Das Reisemobil steht nicht dort, wo es jetzt stehen sollte, nämlich nicht am Steinhuder Meer oder auch nicht in Berlin, sondern bei uns vor der Tür. Einige meinten schon, das sei Südfrankreich da hinten. Nein, das ist der doch sehr überbordende Bambus, der bei uns im Garten wissentlich und willentlich gepflanzt wurde. Und wir sind mit unserem Reisemobil zu Hause geblieben, aber ich dachte mir, ich setze mich mal hier rein, ist doch ganz schön, dann sehen Sie auch ein bisschen grün und Sie sehen mal, wie es bei uns ist, wenn wir unterwegs sind. Das ist vielleicht nicht schlecht. Wir haben jetzt 12.30 Uhr knapp mit einer halben Stunde Verspätung gestartet, für diejenigen, die später zugeschaltet haben, weil wir in YouTube doch einige Probleme hatten, bedauerlicherweise. Das müssen wir noch mal nachvollziehen, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, soll uns auch nicht weiter groß aufhalten. Wir sprechen heute über den Corona-Alarm und was ist nun mit Wachstum? Und ich möchte etwas vorab sagen, weil mich das wirklich betroffen gemacht hat. Ich habe ja das eine oder andere jetzt angekündigt, auch über die sozialen Kanäle mit Hilfe meines Teams und mit Hilfe der Kollegen. Und wir sind, da kamen teilweise Kommentare, die habe ich auch gelöscht, muss ich sagen. Dann kam dann so, ah ja, Wachstum, Kapitalismus ist das Virus und Wachstum, hier geht es doch wieder nur um Geld. Klar, Geld, Geld, Geld. Wütende Kommentare, die habe ich gelöscht, weil ich brauche sowas nicht. Und da bin ich lieber in meiner Filterblase. Das ist ja auch ganz in Ordnung. Hallo Volke, ist auch da zu sehen jetzt. und ich habe überlegt, das sind diejenigen, die nicht überlegt haben, nicht nachgedacht haben. Denn wir sehen jetzt einmal, meine Damen und Herren, wir sehen jetzt einmal, wie wichtig es ist, dass wir alle Geld verdienen in unserem Unternehmen, weil wir uns nämlich manche Dinge sonst nicht leisten können. Und darum soll es heute auch gehen. Wie können wir eigentlich das Thema Wachstum in unseren Unternehmen weiter vorantreiben? Wie können wir das jetzt machen, vielleicht gerade jetzt machen, aber auf jeden Fall jetzt machen, damit wir weiter eine gute Zeit haben, damit wir weiter auch gut leben und unsere Unternehmen auch voran. Zunächst mal etwas, worum es in dieser Konferenz, in diesem Livestream jetzt nicht gehen wird. Es wird nicht um Corona grundsätzlich gehen, außer dass es nochmal festzuhalten ist, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben. Die kann man nicht stoppen, die kann man nur verlangsamen. Und dass Sie bitte, 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 wenn Sie sich informieren, nur seriöse Quellen nehmen, zum Beispiel Herrn Drosten von der Charité, der ja sehr pointiert auch die Dinge auf den Punkt bringt und die anderen Quellen alle ausblenden. Das macht einen ja nur wahnsinnig. Okay, Wachstum. Wachstum, das ist etwas, was wir immer sagen, ist ein Foto nicht, sondern ein Film. Kein Foto, ein Film, ein niemals endender Film. Wachstum ist immer wichtig und das Arbeiten an Wachstum ist auch in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, die ja in die Historie eingehen wird, möglich und auch nötig. Das muss vorab betont werden. Wenn wir jetzt nicht weiter an Wachstum arbeiten, schauen wir später in die Röhre. Das klingt vielleicht völlig kontraintuitiv und missverständlich und wir sagen, Mensch, wie sollen wir das denn alles herrichten? Wie sollen wir das denn alles machen? Jetzt in der Krisenzeit, wo wir uns damit beschäftigen müssen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beruhigen und ähnliches mehr. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit in diesem Livestream, diese Dinge auch auf den Punkt zu bringen. Ja. Mir wird häufig vorgeworfen, dass ich so positiv bin. Herr Quelle, Sie sind ja so positiv, jetzt ist doch mal Ernsthaftigkeit angesagt. Wo steht das, dass das nicht miteinander einhergeht? Dieses positive Denken und das trotzdem ernsthafte Handeln hinter dem, was hinter unseren Unternehmen steht, nämlich das gesunde Weiterentwickeln des Unternehmens. Was ist die Alternative, wenn wir jetzt sagen, nein, das können wir jetzt nicht mehr positiv sehen? Die Haltung ist es, die vieles entscheidet, auch in dieser Zeit. Ich möchte einiges an Input geben und einige Fragen aufnehmen, die zwischenzeitlich gestellt wurden, auch im Vorfeld gestellt wurden. Hier geht das jetzt ja nicht mehr so schön im Live-Chat, aber ich habe viele Fragen im Vorfeld bekommen. Nicht alle werden wir beantworten können. Zunächst einmal zu Krisen grundsätzlich. Und das ist eine Krise, ich glaube, das ist unstreitig. Es gibt in Krisen immer die gleichen Phasen, immer dieselben Phasen. Und zurzeit sind wir am Beginn einer Arrangementphase. So, der Schock ist vorbei. Wir sind dabei, uns zu arrangieren mit einigen Dingen, auch wenn noch nicht alles arrangiert ist. Aber wir verhalten uns so, dass wir Dinge versuchen zu arrangieren. Die nächste Phase ist die kritische. Entweder ist es eine Erholungsphase oder eine Ernüchterungsphase. Und von all dem, was wir wissen, müssen wir auf Erholung hoffen und von Ernüchterung ausgehen. Diese Ernüchterungsphase ist insofern ein bisschen möglicherweise deprimierend und da hört das Positivdenken dann vielleicht auch auf, weil wir noch tiefer graben müssen, um Erfolg zu suchen. Die Erholung wäre überraschend. So ganz schnell wird es nicht gehen. Es wird nicht ganz furchtbar lange dauern, aber es wird nicht so ganz schnell gehen. Ich gehe auch gleich noch einmal darauf ein, was meine persönliche Einschätzung ist, wie lange diese Krise dauern wird. Das Wichtige bei einer Krise immer ist, dass wir Wachstum im Blick haben, den Turnaround im Blick haben, den Aufschwung im Blick haben, weil wir uns sonst in den ganzen Einzelheiten des Turnarounds verlieren. Wir müssen dringend dafür Sorge tragen, dass wir den Turnaround, das Ziel, was soll danach besser sein, im Auge haben, weil wir sonst keine Richtung haben, in die wir hinarbeiten. Im Übrigen haben Frau Kollegin Vollberg und ich auch jüngst, und das war kein Zufall, wahrscheinlich, weil Zufälle gibt es ja nicht, jüngst in dem Magazin Krisensanierung Insolvenz einen Artikel veröffentlicht zu Turnarounds und wie man das richtig macht. Wenn Sie diesen Artikel haben möchten, schicken Sie mir bitte eine E-Mail an guido.quelle@mandat.de. Dann senden wir Ihnen ein PDF dieses Artikels zu. Das hat uns der Verlag gestattet. In dieser Krise liegt auch wenn es ein eigentlich 5-Euro-Phrasenschwein-Begriff ist, liegt auch eine Chance. Das soll nicht euphemistisch klingen, aber es sind wirklich Riesenchancen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Beispiel Dienstleistung. Die Remote-Arbeitsmöglichkeiten werden jetzt auch von denen genutzt, die stets dagegen waren, weil sie es müssen. Und es funktioniert. Jegliche Überlegung im Vorfeld war also war obsolet, denn es funktioniert. Es funktioniert. Die Remote-Möglichkeiten gehen. Dienstleistung wird davon mittelfristig profitieren. Im Handel, auch wenn das jetzt wirklich, ich weiß, ich gehe da einen ganz schmalen Grad, weil die Einzelhandelsunternehmen ja größtenteils schließen müssen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen den Einzelhandel, den stationären Einzelhandel, besser zu schätzen werden wissen, weil sie jetzt erstmal merken, was ihnen fehlt, wenn sie nicht in einen Laden gehen können. Gastronomie und Hotellerie, auch gebeutelt. Die Menschen werden sagen, wenn sie wieder hingehen können, endlich wieder. Online, brauche ich glaube ich nicht drüber zu sprechen. Alle Online-Medien, Streaming-Dienstleister, auch wenn das nicht immer funktioniert, wie wir heute Morgen gesehen haben, vorhin gesehen haben. Alle diejenigen, die sich damit beschäftigen, Online-Services zur Verfügung zu stellen, darüber brauchen wir nicht zu reden, die sind sowieso ganz weit vorne. Healthcare. Die Bedeutung wird nochmal klarer, es wird ja auch überall und aller Orten betont und die Nicht-Selbstverständlichkeit eines funktionierenden Systems wird auch noch einmal klarer. Da werden wir einen Wandel erleben hin zum Positiven. In der Industrie wird der Erfindungsgeist, davon bin ich zutiefst überzeugt, zu viel effizienteren Prozessen führen. In der Zusammenarbeit. Und ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, wo wirklich Chancen liegen. Immer attestierend, ja, es ist jetzt schwierig, ja, es ist jetzt ein Krisenmodus, aber wir müssen ja gucken, was kommt nach der Krise. Das Leben geht weiter. Nebenbei werden auch diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Job nicht verloren haben, das zu schätzen wissen. Und es ist jetzt auch möglich, das sei auch ganz deutlich gesagt, Dinge in Sachen Wachstum durchzusetzen, die zuvor nicht möglich waren. Weil die Akzeptanz einfach gegeben ist. Die grundsätzlichen Dinge, die wir beachten müssen, sind, dass wir zurzeit auf Sicht fahren müssen. Beim Fliegen nennt man das Sichtflug, im Gegensatz zu einem Instrumentenflug. Wir müssen auf Sicht, wir müssen sehen, was passiert. Wir müssen auf Tagessicht fahren. Anfangs haben wir noch überlegt, auf Wochensicht zu fahren, aber wir müssen auf Tagessicht bleiben, weil wir sonst die Sicht für die Entwicklungen verlieren. Was heute richtig ist, kann morgen falsch sein. Und wir müssen in dieser Tagessichtsbetrachtung drei Ebenen vor Augen haben. Es sind drei Ebenen, denen wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Und zwar weitgehend parallel, auch wenn Multitasking nicht geht. Das erste ist die Ebene der Absicherung. Und ganz oben in dieser Ebene der Absicherung steht das Thema Cash Management, Liquidität, Geld, Bares, Kontostand. Das ist das A und O, das ist das der Treibstoff für das Unternehmen. Wenden Sie sich an die IHK, die wird gern vergessen, wenn Sie Informationen haben wollen. Die IHK sind ein Bündelzentrum an Kompetenz. Wenn Sie also irgendetwas in Sachen Cash-Management wissen wollen, wie Sie an mögliche liquide Mittel kommen, wie Sie möglicherweise Programme anzapfen können, die jetzt geschaffen werden, wenden Sie sich an die Kammern. Die sind dankbar, auch wenn sie mittlerweile wahrscheinlich überlaufen sein werden, aber die sind genau für diese Zwecke da, für uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Verlassen Sie sich bitte nicht auf die staatlichen Hilfen. Ich habe gehört, dass Bayern beispielsweise Mittel ausschütten wird, und jetzt muss ich mal nachlesen. Bayern gewährt zum Beispiel Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern 30.000 Euro. Ja, das, wenn ich jetzt diese 250 Mitarbeiter mal ernst nehme, sind das so 120 Euro pro Mitarbeiter. Das ist wenig hilfreich. Wie weit kommt ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern mit 30.000 Euro? Aller Ehren wert, aber letztendlich nicht hinreichend. Wenden Sie sich an Ihre Bank. Ich hoffe, Sie haben den Kontakt in der Vergangenheit gepflegt und haben ein gutes Verhältnis zu Ihrer Bank. Überlegen Sie, was möglich ist. Nutzen Sie Cash-Reserven aus. Ich hoffe, Sie haben Rücklagen geschaffen. Sie sind wahrscheinlich, wie auch wir, mittelständisch geprägt, im gehobenen Mittelstand, wie fast alle in unserer Zielgruppe, in unserem Klientel auch, und sind sorgsam mit Ausschüttungen umgegangen in der Vergangenheit, sodass jetzt auch ein Cash-Polster angegangen werden kann. Die Absicherung ist diese erste Ebene. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter handlungsfähig bleiben. Und zwar durch richtige Informationen, durch richtige Anweisungen, durch Gespräch, durch Miteinander, durch regelmäßige Abstimmungen. Denken Sie dran, ich sprach davon, wir fahren auf Sicht, wir fahren tageweise. Schauen Sie, dass Sie bei der Absicherung auch Ihre Kunden im Auge haben. Helfen Sie Ihren Kunden. Ich habe eine Frage gesendet bekommen, soll ich das jetzt für Preiserhöhungen nutzen? Nein, nicht für Preiserhöhungen nutzen, auch wenn die Nachfrage Ihrer Produkte hoch ist. Helfen Sie Ihren Kunden. Fragen Sie Ihren Kunden, was ist wirklich wichtig, was ist an der Reihe, wie kann ich dir helfen, wie können wir unkonventionelle Möglichkeiten schaffen. Denn Ihr Kunde ist ja in der gleichen Situation wie Sie. Und so, auch so etwas wird nicht vergessen. Wir sollten das auch tun, wenn es kostenfrei ist. Wir haben unseren besten Klienten auch das ein oder andere honorarfrei angeboten. Nicht, weil wir einen Mangel an Arbeit hätten, nicht, weil wir jetzt hier jede Menge Leerräume in unseren Kalendern hätten, sondern weil wir das richtig finden, mit unseren besten Klienten, wie wir unsere Kunden ja nennen, auch in Krisen zusammenzustehen und zu arbeiten. Man vergisst die Menschen nicht, die einem in der Krise geholfen haben. Und das ist doch ein Win-Win-Win, für alle gut. Fragen Sie auch bei Ihren Kunden, gibt es kritische Themen? Gibt es irgendwas, was besonders kritisch ist? Gibt es Engpässe, wo wir helfen können, die wir mit aufbohren können? Gibt es irgendetwas, wo wir euch helfen können, diese Krise besser zu meistern? Das ist ein ehrliches Angebot, und das wird auch so schnell nicht vergessen. Wenn Sie gerade erklärt auch, dann machen Sie sich klar in Absicherungsphase, dass es sich um Vorzieheffekte handelt. Ich kriege gerade gemeldet, meine Internetverbindung ist instabil. Ich hoffe, ich bin noch live. Ich habe nichts verändert, ich schwör's. Sollte ich, das sage ich vorab, sollte ich mal irgendwann hier abgebunden werden.
Dann hört dich wieder.
Zwischendurch nicht gehört?
Nur ganz kurz. Also ich habe alles verstanden.
Okay, gut. Wenn ich abgebunden werde hier, dann wähle ich mich wieder ein. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Also wenn Sie in der Krise von der Krise auch profitieren, wie einige unserer Klienten, dann könnten es Vorzieheffekte sein, seien Sie darauf gefasst, dann verzögert sich das etwas, dann könnte danach eine Delle kommen, seien Sie einfach darauf vorbereitet. All das sind Dinge zum Thema Absicherung. Die zweite Ebene nach Absicherung ist die Ebene der Strategie. Jawohl, Strategie, Ausbau, Weiterentwicklung des Unternehmens, Weiterentwicklung dessen, was wir unter Wachstum verstehen. Natürlich sind diejenigen, die an der Strategie bereits gearbeitet haben in der jüngeren Vergangenheit, klar im Vorteil, weil sie eine größere Orientierung haben, weil sie sich jetzt nicht hinsetzen müssen und strategisch überlegen müssen. Hätte ich doch, funktioniert nie, das wissen Sie. Und trotzdem ist jetzt auch noch die Arbeit an der Strategie möglich und auch richtig. Versuchen Sie nicht nur Ihre Zeit damit zu verbringen, operative Dinge zu lösen, versuchen Sie sich auch Zeit zu nehmen, zumindest ein bisschen an kleinen strategischen Elementen zu arbeiten. Es ist die größte Gefahr natürlich, jetzt keine ausreichende Strategie zu haben, sich aber nicht darum kümmern zu können und nachher sich auch nicht mehr darum kümmern zu können, weil danach brummt es ja wieder. Dass der natürliche Feind der Strategie das Tagesgeschäft ist, habe ich schon oft genug gesagt, und das ist natürlich eine Falle. Versuchen Sie auch strategische Überlegungen anzugehen. Dazu kann es auch gehören, Ihr Dienstleistungsportfolio, Ihr Produktportfolio, Ihre Prozesse ihr Kundenportfolio möglicherweise aus der Inbound-Priorisierung ohnehin. Wo stehen Chancen? Diskutieren Sie das mit Ihren engsten Mitarbeitern. Wo können wir Dinge neu ordnen? Wo können wir Prioritäten auch neu setzen? Was sind eigentlich jetzt wirklich unsere Prioritäten? Auch auf die Gefahr hin, dass wir hier einen Fehler machen. Aber wir müssen ja priorisieren, denn wir können nicht überall gleichzeitig handeln. Möglicherweise sind Ihnen schon Mitarbeiter ausgefallen. Möglicherweise fallen Ihnen noch Mitarbeiter aus. Möglicherweise fallen Sie auch aus, was ich Ihnen nicht wünsche. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, uns allen. Aber darauf müssen wir vorbereitet sein. Deswegen sind die Prioritäten so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Prioritäten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt sind. Wenn Sie schon Prioritäten haben, ist jetzt der Zeitpunkt, sie noch einmal zu kommunizieren. Was passt eigentlich zur Marke? Was passt zu unserem Unternehmen? All das sind strategische Überlegungen, die jetzt dran sind. Und damit meine ich auch die Art und Weise des Handelns. Was passt jetzt zu uns? Was ist jetzt richtig? Das sind strategische Überlegungen. In der Entwicklung, wo haben wir jetzt Zeit gewonnen, tatsächlich vielleicht, wo wir uns sehr konzentriert und in einer konzentrierten Aktion damit beschäftigen können, Dinge zu entwickeln, die wir eigentlich immer schon entwickeln wollten, die für die Zukunft, für die Zeit nach der Krise wirksam sind. Was machen wir eigentlich nach Corona? Was machen wir, wenn die Krise vorbei ist? Schauen wir einmal in die Zukunft. Auch das ist Strategie. Es kann schnell gehen, darauf sollten wir auch vorbereitet sein. Und entwickeln Sie in der Unternehmensführung unbedingt ein Szenario dafür. Setzen Sie sich zusammen mit Ihren Geschäftsführungs- oder Vorstandskollegen oder und mit Ihren leitenden Mitarbeitern und entwickeln Sie ein Szenario, was machen wir eigentlich nach Corona? Was ist dann anders und was tun wir dafür? Manches Geschäft wird vielleicht verschoben, manches wird möglicherweise sehr, sehr schnell nachgefragt werden. Es ist so ein bisschen wie eine Zwille, eine Fletsche. Das Gummi wird gerade gespannt. Und irgendwann lässt hinten einer los. Und dann müssen wir schauen, dass nicht der Fletch-Effekt kommt und plötzlich alles überlaufen wird. Die Nachfrage steigt wie verrückt und wir können sie gar nicht mehr bedienen. Wobei das meiner festen Überzeugung zufolge durch die Behörden auch eingebremst werden wird. Nicht zuletzt schauen Sie auch auf die Wettbewerber. Möglicherweise, das sage ich in aller Ernsthaftigkeit, bietet sich jetzt auch die Chance, einen Wettbewerber zu übernehmen oder deren Kunden zu übernehmen. Oder deren Mitarbeiter zu übernehmen. Das kann ein Win-Win-Win sein. Für Sie gut, weil Sie eine neue Basis geschaffen haben. Für den Wettbewerber gut, weil er vielleicht nicht Insolvenz anmelden muss. Und für die Kunden gut, weil sie weiterhin gut versorgt werden. Die dritte Ebene neben Absicherung und Strategie ist die Ebene der Führung. Und Sie wissen es, ich sage es häufig, an der Spitze ist es einsam und aber auch einfach. Denn Sie haben alle Hebel. Daher geben Sie den Mitarbeitern jetzt Orientierung. Die Mitarbeiter denken im Wie. Das Erste, woran die Mitarbeiter denken, ist an den Arbeitsplatz, an die Existenz, an die Familie, an Gehalt. Wie geht es weiter? Lassen Sie es nicht dabei bewenden, dass Sie nur einmal sagen, es ist alles gut, wir machen das schon, sondern sprechen Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Geben Sie, auch das ist Führung, Leitplanken aus, was die Führungskräfte an ihre Mannschaften weitergeben sollen und dürfen. Machen Sie Mut, dass die Führungskräfte auch sagen, ich habe auf die eine oder andere Frage keine Antwort. Dann sollten die Führungskräfte nur zu Ihnen kommen und Sie sollten eine Antwort finden und es dann zurückspiegeln. Bitten Sie Mitarbeiter um Flexibilität. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht an starre Arbeitszeiten gebunden sind. Nehmen Sie den Betriebsrat mit hinzu, wenn Sie einen haben. Und werben Sie für Verständnis dafür, dass in diesen besonderen Zeiten auch besonderes Miteinander gefordert ist, denn das ist gut für alle. Ordnen Sie, wenn Sie größere Teams haben, feste Teams zusammen, die getrennt voneinander arbeiten, dass Sie keinen Kontakt miteinander haben. Fällt ein Team aus, kann das andere entweder übernehmen oder sich splitten und beide Dinge weitermachen. Informieren Sie regelmäßig, informieren Sie über Intranet, informieren Sie über eine Betriebsversammlung, informieren Sie über WhatsApp, informieren Sie im Gespräch, informieren, informieren, informieren. Richten Sie ein Frageboard ein, wenn das bei Ihnen schon akzeptiert ist, wo Mitarbeiter auch anonym Fragen posten können. Auch das kann über WhatsApp passieren, wobei dann ist man ja nicht mehr anonym, aber vielleicht gibt es Möglichkeiten bei Ihnen, das auch zu machen. Wir haben diese Erfordernis nicht, aber ich empfehle das durchaus, dass diese Möglichkeit eingerichtet wird. Und schieben Sie Dinge nicht zu sehr in die Zukunft. Lassen Sie nicht zu, dass Hektik alles dominiert. Eine der Fragen, die mich erreicht hat, war auch, wie können wir jetzt eigentlich sicherstellen, dass nicht alle Projekte verschoben werden? Das kann man als Externer gar nicht sicherstellen. Man kann nur dafür werben, dass die wichtigen Projekte weiter vorangehen. Ich kann von uns sprechen, die Mandate, die wir haben, laufen weiter. Anders, aber sie laufen weiter, weil unsere Klienten wissen, dass es sich um extrem wichtige Mandate handelt, die jetzt weiter zu bringen sind. Lassen Sie nicht zu, dass alles in die Zukunft geschoben wird. Nach dem Motto, wir müssen jetzt nur noch Krisenmodus machen, wir müssen jetzt alles retten, was zu retten ist, und wir machen nichts Zukunftsorientiertes mehr. Ein Brand löscht man nicht dadurch, dass alle durcheinander laufen und möglicherweise noch Löcher in die Rohre bohren. Den nächsten Brand, den löscht man nur, wenn das Equipment intakt ist. Also sorgen Sie dafür, dass auch an der Zukunft gearbeitet wird, dass die Führung auch dafür Sorge trägt, dass Dinge, die vorher gemacht wurden, weitergemacht werden. Nicht stur, nicht um jeden Preis, und es muss alles neu bewertet werden. Aber dass alles liegen bleibt, ist einfach nicht smart. Das grenzt doch sehr schnell an Ausrede. Soweit erst einmal der Input. Und ich habe jede Menge Fragen vorliegen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen werden, aber es sind wirklich viele Fragen. Schauen wir mal rein. Das sind Fragen, die Sie ja gestellt haben, die an mich herangetragen wurden. Und ich gehe die einfach mal der Reihe nach durch. Ich habe sie ein bisschen versucht zu strukturieren. Und ich sehe auch hier in der Chatleiste von YouTube, dass da einige Fragen waren. Wir müssen mal sehen, wie weit wir kommen. Ich gehe erstmal das durch, was schon vorbereitet ist. Eine Frage, die mich erreicht hat, war, was können wir aus dem aktuellen Beispiel zu exponentiellem Wachstum lernen? Ja, alles. Weil auch eine Pandemie ist exponentielles Wachstum. Und ich bin überhaupt nicht überrascht, dass die Fallzahlen sich täglich um 15, 20, 30, 50% erhöhen oder verdoppeln. Das liegt nicht nur an den zunehmenden Tests, die gemacht werden. Das liegt auch daran, dass es sich einfach um eine Pandemie handelt. Es ist eine Wachstumskurve. Und wenn wir uns diese ganzen Wachstumskurven anschauen, so funktioniert Wachstum auch. Jetzt im negativen Sinne, weil es nichts Schönes ist, was dort wächst. Aber das ist Wachstum. Und das müssen wir uns vor Augen führen, wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf das exponentielle Denken. Wir denken linear. Wie viele haben gesagt am Anfang, Mensch, ja, das ist doch, guck mal, die Grippe hat schon so und so viel gefordert, die Influenza, und jetzt kommt so ein bisschen Corona und da gibt es ein paar Fallzahlen. Ja, weil wir da erst am Anfang standen. Und dieses Flatten the Curve, was gerade auch als Hashtag ja läuft, ist ja nicht umsonst wichtig, damit wir eben nicht in dieses exponentielle überschießende Wachstum hineinkommen, was übrigens für Unternehmen auch meist nicht gut ist. Also hier können wir allerlei aus der Krise zu Wachstum lernen, zu exponentiellem Wachstum, und vor allen Dingen das, dass wir darauf nicht vorbereitet sind. Wir müssen auch im Unternehmen immer darüber nachdenken, jetzt sehe ich gerade einen Chat, ich bin gerade abgelenkt, ja, auch hier sind Fragen möglich, wunderbar, sehr gut. Wie können wir eigentlich daraus lernen, was können wir in unseren Betrachtungen auch tun? Wir denken linear, wir denken so, und tatsächlich müssen wir so denken. Eine weitere Frage ist, was sind die relevantesten Schritte, wenn es wieder losgeht? Was kann ich jetzt gerade tun, um trotz des drohenden Zusammenbruchs mein Unternehmen, zumindest für die Zeit nach Corona, für eine Aufholjagd oder ein das Beste daraus machen aufzustellen? Ja, einiges davon habe ich schon gesagt. Das Wichtigste ist, die Dinge, die vorher wichtig waren, jetzt nicht unwichtig werden zu lassen, sondern bewusst zu entscheiden, was tun wir weiter und was tun wir nicht. Und nicht einfach alle Dinge fallen zu lassen und zu sagen, jetzt ist Corona, jetzt brauchen wir uns um nichts anderes mehr zu kümmern. Sonst ist man nach der Krise der Verlierer. Ist Corona image-schädigend? Was mache ich, wenn unser Betrieb betroffen ist und unsere Kunden Angst haben? Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn Sie die Vorsichtsmaßnahmen kommunizieren, wenn Sie all das tun, was auch empfohlen wird, wenn Sie da sauber mit umgehen und auch offen mit umgehen und wenn ganz deutlich wird, dass Sie ein hohes Bewusstsein haben für das Risiko, in dem wir uns gerade befinden, dann ist das nicht image-schädigend, keinesfalls. Denn das Gute daran, Gute in Anführungszeichen, ist ja, dass alle betroffen sind. Folglich haben auch alle Verständnis dafür. Was aber sehr wohl beäugt wird, ist, welche Maßnahmen ergreift der Betrieb. Was kann ich jetzt tun, damit es dem Unternehmen mittelfristig noch gut geht? Wie kann mein Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen? Ja, das ist eine Frage, die auf das Sichern abzielt. Sichern Sie jetzt die Erfolgsfaktoren, die Ihnen dabei helfen, diese Krise gut zu überstehen. Wenn es musterhafte Erfolgsfaktoren sind und nicht nur situative, dann haben Sie einen schönen Baukasten für die Zeit nach der Krise. Denn warum sollte man gute Dinge, die in der Krise entstanden sind, gute Dinge, die in der Krise sich bewährt haben, nach der Krise nicht einfach weitermachen. Ich spreche beispielsweise über Remote. Ich spreche beispielsweise darüber, wie Prozesse vereinfacht werden, wie Teams plötzlich miteinander flexibel arbeiten. Warum sollte man das nach der Krise aufgeben und sich wieder in die Hängematte legen? Dafür gibt es überhaupt keinen Anlass. Wie geht man persönlich geeignet vor, um sich nicht monothematisch nur noch mit dem Corona-Kram zu beschäftigen, sondern Wachstumsthemen voranzubringen? Ja, genau so, indem Sie Wachstumsthemen voranbringen. Wir hatten gestern das Gespräch intern, dass es irgendwann auch mal Schluss sein muss, auf den Ticker zu gucken und auf die nächsten Nachrichten zu schauen, um zu gucken und festzustellen, dass wieder irgendwelche Fallzahlen sich erhöht haben, irgendwo irgendein Ministerpräsident irgendetwas sagt. Das nervt auf Dauer. Beschäftigen Sie sich mit Ihren Kunden. Da sind Sie am besten eingesetzt, da sind Sie am besten aufgehoben. Wir sprechen ja heute nur über Unternehmen. Ich spreche noch nicht über Familie, ich spreche nicht über die über Corona an sich. Wir sprechen darüber, wie kann das Unternehmen sich am besten weiterentwickeln und wie kann man selber auch dabei noch gesund bleiben, im Sinne von mental gesund und sich nicht dauernd auf dieses Thema Corona konzentrieren. Das, was wir jetzt machen zum Beispiel, diese Videokonferenz, ist doch herrlich. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die das Unternehmen anbelangt. Und wir gucken mal nicht auf die Fallzahlen. Und machen Sie es auch nach der Videokonferenz nicht. Wie priorisiere ich meine Aufgaben? Wie erkenne ich, was ist gerade wirklich wichtig? Da habe ich eine Empfehlung, die zweigeteilt ist. Einerseits aus der Strategie. Was strategisch vorher richtig war, wird jetzt nicht gänzlich falsch sein. Und aus der Kundenbrille. Was den Kunden jetzt gut tut, ist gut für Sie. Und wenn Sie etwas nicht leisten können für Ihre Kunden, dann sagen Sie es, dann sagen Sie, wir können das gerade nicht leisten. Im Übrigen, einen Punkt vielleicht, so machen es Unternehmen, einige Unternehmen, die wir mal zusammengetragen haben. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben einigen unserer besten Klienten einen honorarfreien Austausch angeboten. Sie haben von LVMH möglicherweise gesehen, der Luxuskonzern Louis Vuitton, Moët Hennessy, die jetzt einige Produktionslinien vom Parfum auf Desinfektionsmittel umstellen. Also ich glaube, Dior wird nicht mehr produziert und noch irgendetwas. Dafür produzieren sie jetzt Desinfektionsmittel und geben das in Frankreich kostenfrei ab. Ich finde das spektakulär. Stepstone unterstützt Krankenhäuser und ich glaube, andere Gesundheitsdienstleister mit kostenlosen Stellenanzeigen, hat meine Frau herausgefunden. Lufthansa hat gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck an einer Luftbrücke für ganz Deutschland. So machen das Unternehmen. Das sind doch tolle Signale. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Unternehmerische, was uns alle verbindet, ganz, ganz stark dabei ist, diese Krise auch zu meistern, auch im Sinne von Signalen, im Sinne von Symbolik. Führung hat ja ganz viel mit Symbolik zu tun. Das ist ja ein starkes Signal, wenn ich sage, ich mache jetzt etwas honorarfrei oder kostenfrei, obwohl wir wirklich eine Menge zu tun hätten und auch so schon keine Langeweile haben. Das kann nicht jeder. Und ich will da auch gar nicht in irgendeiner Form zynisch sein. Der Hotelbetrieb, der keinen Touristen mehr bedienen darf, der Solodienstleister, dem alle Mandate abgesagt wurden, die haben alle ganz andere Themen möglicherweise. Aber auch dort können reine Signale auch schon helfen. Ich habe beispielsweise einen Tourismusbetrieb angeschrieben gestern, den ich ohnehin anschreiben wollte, weil ich dort eine Reservierung vornehmen wollte für nächstes Jahr im Februar. Und sie schrieben zurück, die Reservierung ist möglich. Sie können kostenfrei umbuchen und reservieren. Wir erheben keine Stornogebühr. Auch das ist doch ein sensationelles Signal. Da geht man doch wieder hin. Die empfiehlt man. Das war so aus der Ecke Strategie, Wachstum, Marke einige Fragen. Einige Fragen aus der Ecke Prozesse und Organisation. Eine Frage war, was bedeutet die Krise für meine Lieferkette, insbesondere perspektivisch? Was sollte ich hinterfragen? Also Sie sollten jede Schnittstelle hinterfragen und auch schauen, wie kritisch ist die Schnittstelle. Zurzeit ist es ja so, dass die Lieferketten aufrechterhalten werden und da will ich auch gar keine Panik machen. Das wird gut funktionieren, solange wir noch Lkw-Fahrer haben, dass wir die Grenze passieren dürfen und überhaupt fahren dürfen. Das heißt, schauen Sie sich Ihre Schnittstellen an. Und gucken Sie sich bitte an, wo möglicherweise Ausfälle drohen und wie Sie diese abpuffern können. Auch im Unternehmen, nicht nur zwischen Unternehmen, auch im eigenen Unternehmen. Schauen Sie sich einmal an, was sind mögliche Schnittstellen, die wir uns genauer anschauen wollen. Ich würde mir nicht den, also wir empfehlen nicht den ganzen Prozess sich anzuschauen, sondern wir empfehlen, die Schnittstellen anzugucken. Wo sind kritische Dinge? Wo sind Sollbruchstellen? Wo müssen wir einen Notfallplan haben und wo nicht? Eine weitere Frage ist, wie schaffen wir es in unserem Unternehmen, ich sehe, es gehen auch live noch einige Fragen ein, die greife ich auch später gerne noch auf, wie schaffen wir es in unserem Unternehmen, den aktuellen Innovationsgeist, die Fähigkeit zu improvisieren, auch nach der Krise zu erhalten? Stichworte Pragmatismus, iteratives Lernen und Weglassen. Ja, indem Sie das wirklich aufschreiben. Und wenn es nur stichpunktartig ist, indem Sie regelmäßig darüber sprechen, was wollen wir uns, was wir jetzt machen, auch für die Zukunft erhalten. Sprechen Sie darüber. Es muss gar nicht furchtbar systematisch sein, weil das alles systematisch aufzugleisen, wäre, glaube ich, in der aktuellen Situation zu viel verlangt. Aber jedes bisschen zählt ja. Versuchen Sie herauszufinden, was bringt uns jetzt gerade nach voran, was wir auf jeden Fall in die Zeit nach der Krise transportieren wollen. Soll ich jetzt noch weiter nach Fachkräften suchen? Ja, unbedingt und noch verstärkt. Unbedingt, denn auch da zeigt sich ja die Mentalität, es geht nach der Krise irgendwann weiter. Gute Fachkräfte werden immer gebraucht. Immer, immer, immer. Den Controller nicht zu liegen. Wir sind ja Freunde von immer ein bisschen mehr personelle Kapazität am Start zu haben. Ihre Internetverbindung ist instabil. Linda, bin ich zu verstehen?
Also ich verstehe dich jetzt wieder. Du bist gerade kurz nach dem Thema, dass es eine Mentalitätsfrage ist, ausgestiegen, aber bei mir nur einige Sekunden.
Okay, danke. Soll ich jetzt noch weiter nach Fachkräften suchen? Auf jeden Fall. Das zeigt ja, dass wir in der Zeit nach der Krise denken und dass wir die Möglichkeit haben, auch weiter Fachkräfte zu beschäftigen. Wenn Sie es jetzt nicht tun, dann beschweren Sie sich bitte nicht hinterher, dass Sie wieder Fachkräftemangel haben. Im Übrigen, und das sei auch noch mal ein bisschen selbstwerbend gesagt, unsere Klienten haben vielfach nach der Arbeit mit uns keinen oder weniger starken Fachkräftemangel. Auch wenn sie nicht in Metropolen sind. Unsere Klienten im gehobenen Mittelstand sind ja häufig nicht nur in Metropolen. Und daher ist es wichtig, an der Strategie zu arbeiten, um auch als Unternehmen attraktiv zu sein. Plötzlich kommen Initiativbewerbungen. Egal, ich schweife ab, will auch keine Werbung machen hier heute. Soll ich weiter nach Fachkräften suchen? Auf jeden Fall. Wo lassen sich sinnvoll Kosten einsparen? Oh, eine schöne Frage. Vor allen Dingen in den Prozessen, die Sie jetzt gerade als nicht mehr erforderlich erachten. Denn die werden möglicherweise tatsächlich nicht erforderlich sein. Wir werden in der Krise erfinderisch und sorgen dafür, dass Überflüssiges wegbleibt. Und mein guter Rat ist, lassen Sie dieses Überflüssige, was Sie als überflüssig identifiziert haben, auch nach der Krise weg. Sie sparen enorm Kosten. Nehmen wir an, es gäbe eine Ausgangssperre. Wie bereite ich mich auf Homeoffice-Situationen vor, wenn nicht jeder einen Laptop hat und dies noch nicht geübt ist? Ja, das weiß ich nicht. Das muss geübt werden. Telefonkonferenzen können Sie jetzt schon mal üben. Das kann man auch ohne Laptop. Wie bedient man eigentlich einen Telefonkonferenzraum? Einige können zu Hause nicht arbeiten. Die Frage ist ja auch, was Ausgangssperre bedeutet. Ausgangssperre heißt ja vielfach, so wie sie zurzeit außerhalb von Deutschland praktiziert wird, nicht, man darf nicht mehr aus dem Haus, sondern man darf nur noch zum Arzt, zur Lebensmittelbeschaffung, zum Hundespaziergang und zur Arbeit. Und dann ist das ja schon kein so weiter Schritt mehr von dem, was zurzeit von uns erwartet und gefordert wird. Wir sind jetzt ja schon in einigen Grundrechten massiv eingeschränkt. Das wäre keine so große Steigerung. Der nächste Punkt ist Vertrieb und Kunden. Worüber sollte ich wann meine Kunden aktiv informieren? Natürlich immer über Engpässe, die sicher aufkommen werden. Sorgen Sie auf jeden Fall dafür, dass Ihre Kunden richtig behandelt werden, dass Sie Ihre Top-Kunden prioritär behandeln, dass Sie kommunizieren, bevor ein Engpass eintritt, sodass sich Ihre Kunden darauf einstellen können, dass möglicherweise etwas kommt und nicht darüber überrascht werden, dass etwas gekommen ist. Damit einhergeht die Frage, was kann der Vertrieb jetzt tun, um Beziehungen zu stärken und neue Beziehungen aufzubauen? Rufen Sie Ihre Kunden an. Rufen Sie Ihre Top-Kunden an. Das geht natürlich im B2B etwas leichter als im B2C, aber auch im konsumentenorientierten Geschäft halten Sie Kontakt zu Ihren Kunden. Schreiben Sie Dinge, die Sie tun. Berichten Sie aus Ihrem Unternehmen. Seien Sie sympathisch. Seien Sie nahbar. Zeigen Sie, was Sie tun. Zeigen Sie möglicherweise Mitarbeiter-Stories. Im B2B rufen Sie Ihre Kunden an und fragen Sie nach dem Problem. Ich habe das ganz thematisiert. Das letzte Thema in meiner Liste, die ich hier habe, bevor es zu den Live-Fragen geht, Führung und Kommunikation. wie kann ich in der aktuellen Situation Vorbild sein, beruflich und persönlich? Wie schaffe ich den Spagat zwischen Ruhe bewahren und Troubleshooting? Ja, indem Sie das tun, was Sie für richtig halten. Vorbild sein ist hier das Stichwort. Sie sind nämlich Vorbild, ob Sie wollen oder nicht. Wenn Sie hektisch durch die Gegend wieseln und aufgeregt, grundlos, vermeintlich, vielleicht begründet, aber nicht kommuniziert begründet, jeden Tag etwas Neues ausrufen, dann sind Sie Vorbild. Und wenn Sie Ihre Mannschaft informieren, mit Ihrer Mannschaft die richtigen Schritte abstimmen, auch die Expertise im Unternehmen nutzen, die ja unzweifelhaft vorhanden ist, dann sind Sie auch Vorbild. Sie entscheiden nur, welche Art Vorbild Sie sein wollen. Gehen Sie einfach davon aus, und das ist die beruhigende, und das meine ich wieder nicht zynisch, die beruhigende Botschaft, keiner weiß, wie es weitergeht. Niemand weiß das. Frau von der Leyen hat ja gesagt, wir sind in der Politik überrascht worden. Natürlich sind Sie überrascht worden, das darf man Ihnen auch nicht vorwerfen, weil Sie keine Experten sind. Niemand weiß, wie es weitergeht. Und wer es vorgibt zu wissen, der heuchelt und hat keine Ahnung. Niemand weiß das. Die Wissenschaftler ahnen es, die Forscher, alle anderen sind interessierte Laien. Und deswegen ist es auch authentisch und ehrlich zu sagen, wir sind mit gesunden Händen und gesunden Köpfen ausgestattet. Wir tun jeden Tag, was wir können, aber wir wissen nicht, was sein wird. Wir wissen nur, dass wir aller Dinge Herr oder Frau werden. Und natürlich Troubleshooting zu machen. Wenn es mal schnell gehen muss, müssen Sie auch da sein. Wie vermittle ich meinen Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern Zukunftsoptimismus? Ja, genau so. Auch da zu sprechen, es gibt eine Zeit nach der Krise, wann die ist, wissen wir nicht, aber wir bereiten uns darauf vor und währenddessen schauen wir tagesaktuell, gegenwartsklar. Wie sagte jemand gestern, der mir auf einen Post geantwortet hat, bei der Bundeswehr hätte man gesagt, in der Lage leben, ne? Machen Sie das einfach und danach werden wir daran arbeiten, dass die Zeit wieder besser werden. Wie praktikabel sind Gehaltskürzungen und was sollte bei der flankierenden Kommunikation berücksichtigt werden? Da kann ich Ihnen wenig Rat geben, weil beim Mandat hat es auch in jeder Krise bisher noch keine Gehaltskürzung gegeben, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da bin ich kein Experte. Das ist immer schwierig, Gehälter zu kürzen, wenn es nicht freiwillig angeboten wird. Manchen Unternehmen, habe ich gelesen, wird es freiwillig angeboten, da kommen einem ja fast die Tränen. Sie müssen sehen, wie Sie damit umgehen. Ich würde das nur in der allergrößten Not machen. Das ist meine persönliche Meinung, weil das ist ein Unsicherheitsfaktor, den Sie auch nicht gebrauchen können. Und ja, es kommt auf die Menge auch an, die dann an Geld zusammenkäme, um die Liquidität weiterzubringen. Dann ist man darüber, oder nicht, ist sozusagen auf Vertrauensbasis, wie auch immer das dann gestaltet ist. Dazu gehört auch die Frage, wie beantrage ich Kurzarbeitergeld? Wann bin ich dazu berechtigt? Das weiß ich nicht. Diesen Fall hatten wir noch nicht, aber auch da würde ich Mut machen, die IHK anzusprechen. Vielleicht erst die IHK und dann die Arbeitsagentur, denn die stellen ja auch gerade auf Remote um und sind auch völlig überlastet, wie ich weiß. Wenn ich es richtig erinnere, dann ist das Kurzarbeitergeld eine Zuschussgeschichte. Aber da fragen Sie mich bitte nicht zu intensiv, da bin ich kein Experte. Wie gehe ich jetzt mit neuen Terminen um? Ja, die nehmen wir wahr, nur anders. Remote halt. Und das funktioniert ja tadellos. Wir sind jetzt immer noch hier 55 Teilnehmer in der Konferenz. Einige haben natürlich zwischenzeitlich die Konferenz verlassen, weil wir ja eigentlich nur bis 12:45 machen wollten und technische Themen hatten. Solche Termine kann man gut wahrnehmen. Und wir können auch Geschäftsausbautermine wahrnehmen. Wir können Geschäftsanbahnungstermine wahrnehmen, Krisentermine wahrnehmen. Alles geht wunderbar remote oder per Telefon, wie auch immer das Ganze geschehen soll. Wie sage ich jetzt meinen Mitarbeitern, wenn der Cashflow nicht bis zum 19. April und darüber hinaus reicht? Da würde ich erstmal gar nichts sagen. Ich würde erstmal schauen, ob er nicht wirklich reicht. Übrigens sind Sie gut beraten, meine persönliche Meinung deutlich über den 19. April hinauszugehen. Erst wenn Sie sichere Informationen haben, dass der Cashflow nicht reicht, müssen Sie Maßnahmen ergreifen. Vorher würde ich die Pferde nicht scheu machen. Ich würde vielmehr dafür raten und ich rate Ihnen daher, Sorge dafür zu tragen, dass Sie alle liquiditätsfördernden Möglichkeiten ausgeschöpft haben, bevor Sie jetzt etwas sagen, was in 4 Wochen möglicherweise passiert. Es geht jetzt, Zuversicht zu verbreiten, denn die Zuversicht ist berechtigt. Es geht nicht darum, Mitarbeitern Informationen vorzuenthalten. Es geht auch nicht darum, wenn Sie es jetzt schon wissen, dass Sie nach dem 19. April illiquide sind, das nicht zu sagen, dann müssen Sie vorbereitende Maßnahmen treffen. Aber die Mittel, die verfügbar sein werden und seien es auch unbürokratisch erhaltbare Darlehen, werden immens sein. Davon bin ich auch überzeugt. Aber Sie kennen mich, man muss die Wahrheit sagen. Alles andere führt zu gar nichts. Was gilt es jetzt, den Mitarbeiter zu senden? Wie kann ich meine Mitarbeiter weiterhin motiviert halten? Am besten, indem sie ihnen Verantwortung übertragen. Indem sie die Mitarbeiter auch entscheiden lassen, was machen wir jetzt? Wie organisieren wir uns? Wie tragen wir dafür Sorge, dass diese Situation fürs Unternehmen weitergeht? Das Schlimmste ist ja, wenn man nicht handeln kann. Und deswegen geben Sie Ihren Mitarbeitern Handlungsspielraum, vielleicht mehr als früher. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, dann vergewissern Sie sich zwischenzeitlich, dass die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Sorgen Sie dafür, dass Sie Handlungsspielraum bekommen, dass Ihre Mitarbeiter Handlungsspielraum bekommen. Vorletzte Frage in meiner Liste. Schicke ich jetzt alle meine Mitarbeiter vorsorglich ins Homeoffice? Nein. Wie gehen andere Unternehmen mit der Situation um? Unterschiedlich. Soll ich meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicken oder soweit es möglich ist, die Normalität aufrechterhalten und wenn ja, wie lange? Wenn ich meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, wie stelle ich sicher, dass sie auch an den Themen arbeiten und die Zeit nicht zu Hause anderweitig verbringen? Ja, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, aber im Homeoffice muss man sich schon besonders organisieren. Das stimmt schon. Ne? Das muss man Störungen von gestört wird, dass Mami oder Papi arbeitet, um auch regelmäßige Ziele zu haben und eine Abstimmung auch zu haben. Das Schlimmste, was im Homeoffice passiert, ist, dass man alleine ist. Man kann sich nicht mehr so unterhalten. Also auch Chats zwischendurch einzurichten per Telefon oder per Video. Homeoffice heißt nicht, man ist irgendwo in einer Sackgasse, in einem dunklen Kämmerchen und spricht nicht mehr miteinander. Was kann ich tun, wenn meine Mitarbeiter schulpflichtige Kinder haben, deren Betreuung aktuell nicht sichergestellt ist und meine Mitarbeiter keine alternative Betreuung finden? Wie gehen andere Unternehmen damit um? Ja, wie wir damit umgehen, haben wir Ihnen gezeigt auf den sozialen Medien. Natürlich immer unter Respektierung von Distanzen und ähnlichen Dingen mehr. Auch da gibt es kein Patentrezept, meine Damen und Herren. Da muss sich jeder selber finden. Was keine gute Idee ist, ist, dass wir Gruppen von 8 Kindern haben, die in der Woche von 8 unterschiedlichen Eltern betreut werden. Weil dann haben wir genau das, was wir nicht haben wollen, nämlich soziale Kombinationen, die möglicherweise überhaupt nicht förderlich sind für die Eindämmung der Kurve. Jetzt schaue ich einmal in den Chat. Jawohl, da sind ganz viele Fragen aufgekommen. Akustik ist top, sehe ich da. Wie stehen Sie zu Sondervergütungen für all die Mitarbeiterinnen, die jetzt durch ihre besondere Loyalität und Leistung das Unternehmen durch die Krise tragen? Wird es auch ein Upgrade bei den Löhnen, Gehältern im Gesundheitswesen geben, wenn man Pflegeberufe und Co. höher wertschätzen wird? Das sind zwei Fragen. Sondervergütungen, naja, also zunächst mal machen wir jetzt ja unseren Job, ne? Nur unter anderen Bedingungen. Ich finde, Sondervergütungen sind immer dann dran, wenn besondere Leistungen erbracht wurden. Wenn das der Fall ist, dann muss man darüber reden. Wenn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen mit der Unternehmensführung es gelingt, ein Unternehmen aus dem in den Turnaround zu führen, dann finde ich persönlich meine Meinung und unsere Empfehlung an unsere Klienten auch, lassen Sie doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben. Das machen wir beim Mandat ja auch. Also da bin ich ganz klar geschaltet. Aber es darf auch nicht vergessen werden, das Gehalt ist ja auch für irgendetwas gut. Das wird ja gern vergessen. Es wird ja immer über Boni gesprochen und über Zuwendungen additiv. Das Gehalt, das Grundgehalt ist ja auch schon etwas. Das ist ja ein Versprechen. Das Unternehmen verspricht Geld und der Mitarbeiter verspricht Leistung. Auch wenn das Arbeitsrecht ja sagt, der Mitarbeiter schuldet dem Unternehmen nur die Zeit. Das ist ja auch so ein Ding, das ist ja eine andere Konferenz. Die zweite Frage war, wird es ein Upgrade bei den Themen im Gesundheitswesen geben? Könnte sein. Könnte sein. Das ist vielleicht dafür vorbereitet inzwischen, aber davon, da sprechen wir über Milliarden und Abermilliarden. Was sich dann hinterher zeigt, wird sich wirklich erweisen. Ich glaube, die Wertschätzung ist erhöht. Ich habe auch einmal 2 Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet. Ich weiß, was das heißt und ich weiß, was die Damen und Herren da leisten. Ich glaube, ich kann mir da sehr gut ein Urteil bilden. Das ist einer der härtesten Jobs, die man sich vorstellen kann. Einer der belohnendsten auch, aber auch einer der härtesten. Da muss man wirklich großen Respekt zollen. Und das Interessante ist, die meisten machen das nicht wegen des Geldes. Es geht ja nicht, weil da kann man nicht reich werden, nicht wohlhabend werden. Die meisten machen das, weil sie wirklich helfen wollen. Und das ist aller Ehren wert. Was man da erlebt auf den Stationen, ist wirklich etwas sehr Berührendes. Und ich glaube auch, dass wir hier einen Nachholbedarf haben in Sachen Vergütung. Weitere Frage. Wir haben Kurzarbeit angemeldet, gerade um unsere Fachkräfte nicht zu verlieren und nach der Krise wieder sofort starten können. Das ist sehr klug, weil das Mittel dafür ja auch vorgesehen ist. Und die Bundesregierung hat ja die Möglichkeit erleichtert. Das ist klug, wenn man das vorausschauend macht und nicht erst, wenn man in der Not ist. Eine persönliche Frage. Könnte der Preis des Zusammenbruchs der Weltwirtschaft höher sein, als der Effekt rechtfertigt? Denn nach gleichem Maßstab müssten wir künftig auch das Autofahren oder Schnapstrinken verbieten. Das ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Ich glaube persönlich, auch da persönliche Antwort, dass die Weltwirtschaft sich wieder erholen wird. Es wird eine Delle geben, es wird eine Rezession geben. Davon bin ich inzwischen auch überzeugt. Aber ich glaube, dass wir gerüstet da rausgehen werden und dass wir eine werthaltigere Situation in einigen Jahren haben, als wir vor Corona hatten. Die Frage ist nur ethisch zu beantworten. Ich glaube, Schnaps trinken und Autofahren, und da bin ich jetzt auch so ein bisschen kritisch, die ganzen Menschen, die jetzt aus der Ecke kommen und sagen, guck mal, wir müssen nur einen Shutdown machen oder Lockdown und plötzlich wird das Klima gut. Das finde ich richtig billig, muss ich sagen. Das finde ich auch sehr entbehrlich. Da sollte man sich ein bisschen zurückhalten. Das tut niemandem gut. Das ist eine ethische Frage. Hier geht es um Gesundheit. Und Gesundheit lässt sich mit Vernunft nicht bewerten. Wer will sagen, naja, wir haben das mal durchlaufen lassen, ein paar hunderttausend Tote, macht nichts, aber die Wirtschaft läuft weiter. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Insofern, Gesundheit ist das höchste Gut. Es wird von fast allen Staaten geschätzt, glücklicherweise. Wir haben glücklicherweise in Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem. Und insofern bin ich der Meinung, da müssen wir jetzt tatsächlich auch durch. Aber wir müssen auch diejenigen, deren Existenz tatsächlich gefährdet ist, sagen, wie es weitergehen soll. Ich habe darauf keine Patentantwort. Homepage der Arbeitsagentur hat die uns gut informiert. Das war um 1:04, also relativ aktuell. Ich glaube, damit habe ich die Frage, die Live-Fragen abgearbeitet. Wir sind auch kurz vor dem Ende unserer Sendung, unseres Livestreams, der anders gelaufen ist als gedacht. Deswegen freue ich mich auch, dass Sie den Plattformwechsel so mitgemacht haben. Die Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, wie lange dauert das noch? Ich habe 3 Szenarien. Das eine ist bis nach den Osterferien, also dieser 19. April, der in Rede steht. Das zweite ist, es dauert bis zum Sommer. Und das dritte ist, es dauert bis Ende des Jahres. Das sind meine 3 Szenarien. Und meine Einschätzung ist die, dass es mindestens bis zum Sommer dauert. Die Sommerferien sind noch nicht vollumfänglich gesichert, auch in Sachen Reise. Davon bin ich auch überzeugt. Wir sind gut beraten, uns auf Einschränkungen, welcher Art auch immer, bis Ende des Jahres einzustellen. Dieser 19. April ist nur ein symbolischer Tag, weil es sich um das Ende der Osterferien handelt. Es wird danach nicht einfach von 0 auf 1 umgeschaltet und alle rennen wieder in die Restaurants und Bars und gehen arbeiten und alles wird wieder eingeschaltet. Das wird ein langsames Anfahren sein nach dem 19. April. Und ich glaube auch, es wird nach dem 19. April noch kein langsames Anfahren sein. Wir werden die negativen wirtschaftlichen Effekte in den nächsten Jahren noch merken. Unternehmen, die insolvent geworden sind, werden nicht plötzlich wieder neu gegründet, weil das ein Stigma ist, was man hat, auch als Unternehmer. Davon müssen wir uns lösen. Vielleicht ist es dafür auch gut, dass wir uns davon lösen, dass wir all denjenigen, die sagen, die jetzt insolvent wirklich gehen, da werden einige bei sein, da braucht man kein Prophet sein, sagen, ihr habt es wenigstens versucht und wirklich derjenige, der sagt, oh, du mit deinem Unternehmen, erst hast du auf dicke Hose gemacht und jetzt bist du plötzlich pleite, hättest du ja denken können und so, der das sagt, der handelt unlauter und der muss auch in die Schranken gewiesen werden. Jeder, der es wagt, ist mutig und verdient erst einmal Respekt. Bei vielen ist die Kapitaldecke extrem dünn, da muss man gucken, das kann die Liquiditätssteuerung ja vielleicht abfedern. Die gute Nachricht ist, wir können extrem viel tun. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, eine neue Klingel ans Fahrrad zu schrauben, wenn die Kette gerissen ist. First things first. Wenn diese Krise für irgendetwas gut ist, dann vielleicht dafür, dass wir die Prioritäten auch und vor allem in unseren Unternehmen neu setzen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, dass wir einige Fragen haben klären können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre rege Teilnahme, sowohl im Vorfeld als auch live auf YouTube und jetzt auf Zoom. Wir stellen diese Aufzeichnung noch einmal zur Verfügung, wenn denn alles geklappt hat, was ich hoffe. Vielleicht schreiben Sie mir nochmal an guido.quelle@mandat.de, ob wir sowas nochmal machen sollen, wie Sie das Format finden, ob Sie den Artikel aus Krisen, Sanierung, Insolvenz haben möchten, den Frau Kollegin Vollberg und ich veröffentlicht haben. Und wenn Sie noch nicht den Mandat Growth Letter abonnieren oder den Mandat Wachstumswochenstart, beides ist kostenfrei, wir haben einige tausend Abonnenten, dann schicken Sie mir auch eine E-Mail an guido.quelle@mandat.de. Dann registrieren wir Sie. Sie können sich jederzeit deregistrieren. Man sagt, es sei ganz interessant, was wir zu schreiben haben. Ein Abschlusswort noch. Ein sehr geschätzter Schweizer Unternehmer, mit dem wir in guter Verbindung stehen, ein Vorbildunternehmen, schrieb mir neulich in einer E-Mail, in einer sehr ausführlichen persönlichen E-Mail, ein Zitat von Churchill, never waste a good crisis. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, denken Sie daran, auch in der Krise arbeiten Sie am Unternehmen und denken Sie auch daran, Ihre Haltung ist es, die vieles entscheidet. Haben Sie vielen Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute vom Mandati. Ciao.